Willkommen zurück im Newcom-Podcast und ich hoffe, ihr hattet allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Heute sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist für Marken mittlerweile ja ein absolutes Pflichtprogramm. Oder das sollte es zumindest sein. Es ist ein Business Case, Erwartungen der KonsumentInnen. Aber ganz ehrlich, das kann auch eine ziemliche Herausforderung sein. Nachhaltigkeit verkauft sich einfach nicht von selbst. Es braucht Substanz, es braucht Kreativität und eine Marke, die im Gedächtnis bleibt. Nur grün in die CI zu bringen und ein paar Bäume zu pflanzen, das reicht nicht aus. Und sind wir ehrlich, Nachhaltigkeit als USP auf die Website zu schreiben und nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen, das ist auch sehr schwierig. Aber wie schafft man es, Nachhaltigkeit sexy, authentisch und auch cool darzustellen, ohne dass es dann auch zu belehrend wirkt? Das weiß mein heutiger Gast, Chris Fenner, Co-Founder von Nukao. Ich spreche mit ihm heute darüber, wie man Nachhaltigkeit smart in die Markenkommunikation integriert, ohne die Leute dabei zu nerven. Aber was funktioniert wirklich und wie schließt man die Attitude-Behavior-Gap, also die Lücke zwischen Wollen und Handeln der Menschen? Es wird eine sehr ehrliche, es wird eine sehr inspirierende Folge, von daher viel Spaß damit. Wir starten jetzt rein, let's go.
Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen.
Hi Chris, schön, dass du bei uns im Newcom Podcast zu Gast bist. Bist du gut ins neue Jahr gestartet?
Ja, hervorragend. Ein bisschen aufgetankt, war ein intensives Jahr und ich freue mich aber, wieder Gast zu geben. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich auch. Jetzt kann 2025 losgehen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ja auf dem Newcom Summit letztes Jahr. Da ist mir auch, musste ich vorhin direkt dran denken, wie du auf die Bühne gekommen bist, wo das passt irgendwie auch schon wieder zu euch. Einfach so, es muss was Besonderes sein, du willst irgendeine Idee, und dann hast du, ich würde mal sagen, einen kleinen akrobatischen Move ausgepackt, um da auf der Bühne zu deiner Speech anzukommen.
Ja, es war ein bisschen wild. Ich hoffe, das ist nicht zu negativ, dass Nukao immer irgendeine Extrawurst machen will.
Ey, ist aber nur positiv gemeint.
Okay, nee, wir probieren immer irgendwie Spaß bei der Sache zu haben. Und in dem Fall natürlich auch, konnten wir es uns nicht nehmen lassen, dann gleich noch eine TikTok-Challenge quasi auf den Vortrag drauf zu packen. Und das war extrem unangenehm und ein bisschen cringe auch, auf die Bühne zu gehen. Ich glaube, es war einer der größten Speeches, die ich dieses Jahr hatte. Und mein Marketing-Team hat sich halt überlegt, dass ich einen Dance-Move machen soll zum Start. Und ich habe es dann mit Generalprobe ordentlich geübt und ich glaube, ich durfte es aufklären am Ende. Deswegen glaube ich, war es ganz witzig.
Es hat super funktioniert. Und natürlich auch, was alle sehr gefreut hat, dass ihr davor natürlich so ein paar kleine Produkte von euch auf den ganzen Sitzen verteilt habt. Und natürlich habe, glaube ich, den ganzen Tag über dann die Leute gesehen, wie sie die ganze Zeit Nukao in der Hand hatten und ein bisschen gesnackt haben. Das hat natürlich die allgemeine Stimmung auch direkt wie nochmal ein Stückchen verstärkt. Das war sehr cool.
Ja, wir haben natürlich insgeheim probiert, die Newcom auch zu ownen. das ist eine sehr coole Konferenz von euch und deswegen haben wir probiert, da aus allen Winkeln natürlich ein bisschen Nukao reinzupacken.
Das habt ihr sehr gut gemacht. Bevor wir heute in das Thema Nachhaltigkeit einsteigen, sag doch gerne nochmal kurz an alle HörerInnen, stell dich schnell selbst einmal vor, wer bist du und warum sitzt du bei uns heute hier?
Ja, gerne. Ich bin Christian, bin 33 und habe vor fast schon acht Jahren Nukao gegründet. Komme eigentlich so Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe dann keine Berufserfahrung gesammelt und bin direkt in das Startup reingestolpert. Also fast keine Berufserfahrung und seitdem ja Nukao aufgebaut. Nukao ist eine Schokoladenmarke. Wir probieren Schokolade neu zu denken und zwar vor allem komplett von der Nachhaltigkeitsperspektive. Die Kakaoindustrie ist ziemlich kaputt, passiert sehr viel Schlimmes, sowohl auf der ethischen Seite mit Kakaobauern und Co., aber auch auf der ökologischen Seite mit Regenwaldabholzung. Und wir probieren das quasi besser zu machen, aber auch zu sagen, hey, wir machen richtig geile, leckere Produkte, die Spaß machen und bei denen man sich einfach ein bisschen besser fühlt. Und genau, da ist mein Job, die Marke aufzubauen. Ich bin dann im Prinzip dann gemerkt, dass ich für Kommunikation brenne und war vielleicht auch ganz gut, da so mit einer gewissen Portion Naivität reinzugehen und eben ohne viele Stationen davor zu sagen, wie will ich diese Marke aufbauen. Und bin jetzt bis heute dafür zuständig, CMO bei Nukao und mit meinen zwei Mitgründern in der Geschäftsführung und liebe es, ja, über Marken zu sprechen und auch so ein bisschen das Thema Kommunikation gerade im Konsumgüterbereich zu knacken. Ich finde super interessant, wie vielschichtig es ist und wie anders auch als ein reines D2C-Business, wo man vielleicht gerade mit digitalem Marketing jetzt mittlerweile sehr anders kommunizieren kann als früher. Und wir haben quasi noch ein bisschen auch die Oldschool Challenge wie eine Coca-Cola früher auch schon, wie man quasi die breite Masse erreicht, sie im Supermarkt einkaufen geht und wie unmessbar auch vieles ist leider, was wir machen. Und ja, für diese Themen brenne ich. Und gleichzeitig machen wir natürlich auch viel Online-Marketing und sind dadurch natürlich auf euch auch aufmerksam geworden. Und ich denke, aus diesen Gründen, also Thema Marke, Thema Nachhaltigkeit, sitze ich heute hier.
Das ist exakt richtig und dann lass uns doch gerne direkt in das Thema einmal einsteigen. Das Thema Nachhaltigkeit allgemein ist ja was, wo die meisten Menschen und auch Brands sagen, wenn sie darüber sprechen, ja, super wichtig, machen wir. Wenn es dann aber um die Umsetzung geht, wird es ein bisschen kompliziert. Dann bleibt man hängen, versucht sich so ein bisschen mit Alibi-Maßnahmen irgendwie durchzuschlängeln, aber nimmt es dann nicht mehr, oder das hat nicht mehr die Priorität, die es haben sollte. Wie war das bei euch gerade so in den Anfängen? Wie seid ihr da strategisch rangegangen? Und warum ist es so, dass eben Nachhaltigkeit alleine nicht mehr ausreicht, sondern da eben vieles deutlich cleverer, spannender gemacht werden muss, dass die Leute es dann am Ende Produkte auch wirklich kaufen?
Ja, ich glaube, beim Thema Nachhaltigkeit muss man eben erstmal bei den Werten und beim Kern des Unternehmens und der Unternehmung anfangen, bevor man irgendwie darüber sprechen kann, wie man es jetzt kommuniziert. Wenn man andersrum anfängt, hat man eigentlich schon das erste Problem. Also wenn man sagt, ah, ich habe da noch gar keine Nachhaltigkeitsseite, was sagen wir denn da jetzt? Und fragen mal ChatGPT. Ich glaube, dann hat man schon verloren. Also entweder man meint es mit dem Thema ernst, und dann sollte auch die Marke quasi von Natur aus das ein bisschen mitsprechen. Oder es bleibt einfach platonisch und ich glaube, dann bleibt es auch unglaubwürdig. Deswegen die Hauptarbeit beim Thema Nachhaltigkeit, auch wenn wir heute gerne über Kommunikation sprechen, aber die Hauptarbeit ist erstmal, das wirklich zu leben und im Unternehmen zu integrieren. Und dann strahlt es automatisch nach außen in dem, was man tut. Deswegen, also wir haben das Thema quasi in der Gründung schon angegangen. Ja, also erste Investition, weiß ich noch, war eine Verpackungsmaschine, mit der wir plastikfrei unsere Schokolade verpacken können, haben wir viel zu viel Geld verbraten, aber wir wussten so als Beispiel jetzt nur, wir werden auf keinen Fall jemals irgendwas in Plastik verpacken, wenn wir ein neues Unternehmen gründen. Und so hat sich das durchgezogen. Vegan war für uns einfach logisch, weil wir dachten, nee, wir fangen jetzt nicht an, Milchpulver da rein zu kippen. Das ist also einfach nicht, weil wir Hardcore-Veganer waren, waren wir damals auch gar nicht, aber einfach nur, weil es für eine neue Welt, wenn man neu gründet, einfach keinen Sinn ergibt, aus einer Ressourcensicht und einer ethischen Sicht. Und so haben wir quasi peu à peu so gefühlt aus gesundem Menschenverstand heraus ein nachhaltiges Unternehmen gebaut. Und dann haben wir schon auch eine Reise hinter uns, wo wir verschiedene Ansätze gewählt haben, wie wir das ja nach außen kommunizieren. Also unser erster Ansatz, muss ich glaube ich schon miterzählen, weil es auch spannend ist, der war 2020. Wir waren quasi 4 Jahre auf dem Markt. Und haben eben das auch sehr, wir haben immer sehr viel über Gesundheit gesprochen, über Schokolade mit gutem Gewissen, über die Sorten. Und haben dann aber irgendwann so gemerkt, ey, es steigt so eine Wut in uns hoch oder eine, das heißt, ja, so ein, ja, schon so eine Art Bedürfnis, jetzt mal laut zu werden, weil es einfach nicht sein kann, dass es einfach so weitergeht, dass die Großkonzerne im Prinzip wirklich ohne groß dafür an die Wand gestellt zu werden, einfach weitermachen können und Kinderarbeit und Regenwaldabholzung gibt und alle snacken fröhlich weiter Schokolade. Und dann haben wir einmal richtig auf die Kacke gehauen mit einem Video 2020, das war Food for a New World. Und das war aber eine andere Zeit. Das war vor Fridays for Future und vor This House is on Fire von Greta Thunberg. Und da haben wir tatsächlich einmal mit relativ krasser, direkter Sprache, also Zitat, liebe Großkonzerne, liebe Frau Klöckner, damals habt ihr den Schuss eigentlich nicht gehört, so, ne, wir fahren mit Vollgas gegen eine Katastrophe zu und haben quasi diese Tonalität gewählt.
Wie war das so die ersten Reaktionen darauf?
Das ging viral, also das muss man wirklich, also da würde ich auch so sagen, da darf ich denn das Wort viral nennen, weil wir das auch bis heute in der Größe nicht mehr geschafft haben. Also 800.000 organische Views auf Instagram, 500.000 auf YouTube, alle haben das geteilt. Das war aber so ein Moment, endlich sagt's mal jemand. Und das war so ein bisschen diese Wake-up-Zeit und das ist jetzt eben auch schon 4, 5 Jahre her. Und damit wurden wir so ein bisschen, zumindest in der Bubble, bekannt. Aber es ist auch wieder ein wichtiges Stichwort, eben in der Bubble und nicht jetzt direkt irgendwie im Mainstream. Aber dadurch, dass wir aus dem Nichts kamen, war es auch schon mal ein Erfolg, in dieser Bubble irgendwie wirklich bekannt zu werden. So, und seitdem hat sich aber natürlich die Welt weitergedreht. Fridays for Future ist mittlerweile, also diese ganze Tonalität des erhobenen Zeigefingers ist, glaube ich, auch ein bisschen überstrapaziert worden. Es gibt viele andere Krisen, die dazugekommen sind. Die Menschen sind genervt teilweise. Klimawandel ist nicht mehr auf der Eins, auch jetzt in politischen Diskussionen, sondern eher so, ja, haben wir jetzt verstanden, aber es ist so ein bisschen, es schwingt mit, aber es ist kein Thema, was immer wieder auf der Agenda oben bleiben kann. Und deswegen können Marken natürlich auch nicht so kommunizieren. Ich glaube, wir hatten diesen einen Shot, den haben wir genutzt. Aber wenn wir jetzt heute wahrscheinlich die nächsten Minuten darüber sprechen, ist das nicht der Ansatz, den ich jetzt quasi empfehlen würde. Aber er gehört so ein bisschen zu unserer Reise dazu. Und wir haben dann gesagt, okay, eigentlich müssen wir es jetzt etwas smarter machen. Und unsere Strategie ist im Prinzip, das Produkt, den Geschmack, den Produktnutzen an erste Stelle zu stellen und Nachhaltigkeit über Awareness-Kampagnen, über Kampagnen, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen, erst an zweiter oder sogar dritter Stelle zu spielen. Genau, und das ist im Prinzip jetzt das, was wir seit 3-4 Jahren probieren. Es ist Teil unserer Marke, aber es schimmert immer wieder durch. Es gibt auch mal Leuchttürme, die das hervorheben. Aber der Dauerbrenner sind quasi eigentlich unsere Produkte und das Thema Schokolade und das Thema Spaß und das Thema Genuss. Genau, also so kann man es, glaube ich, jetzt gerade zusammenfassen.
Du hast ja jetzt auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen im Endeffekt, dass das erstmal ein intrinsisches Thema sein sollte, als Marke Nachhaltigkeit wirklich ernst zu meinen und nicht ein Marketing-Vehikel nach außen. Und man sieht das ja in den letzten Jahren, wie du es gerade auch gesagt hast, sehr gut, wenn politische, wirtschaftliche Konflikte, Themen aufkommen, dass dann das Thema Nachhaltigkeit sehr schnell auch wieder in den Hintergrund gerückt ist oder eben nicht mehr Fokus war und man da eben dann auch differenzieren kann, wer meint es ernst und auch in problematischen Situationen zieht das durch oder wer ist dann ganz schnell wieder von dem Zug abgesprungen und kümmert sich im Endeffekt um die anderen Themen, was ja dann ein sehr relevanter Faktor für die Marken ist.
Ja, absolut. Also Es muss DNA sein und trotzdem darf es dann nicht zu sehr nur im Vordergrund sein, weil es halt für die meisten Produkte nicht Kaufgrund Nummer eins ist oder noch interessanter eigentlich nicht mit dem Use Case zusammenhängt. Also es gibt das eine Beispiel, Patagonia ist ein großes Vorbild für viele, auch für uns. Die haben allerdings den Vorteil, dass Outdoor-Klamotten und Outdoor-Produkte und Erlebnisse halt direkt mit der Umwelt zusammenhängen. Also wenn du dort wandern gehen willst, dann musst du es auch beschützen. Das heißt, ist nicht ganz vergleichbar, weil das Erlebnis Schokolade essen oder eine Konferenz veranstalten oder was auch immer hat erstmal im Kopf der Kunden nichts mit Regenwaldschutz zu tun. Ja, da ist der Stretch einfach deutlich größer und deswegen ist die Herausforderung größer.
Absolut. Du hast ja auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, was da wichtig ist, weil das ist ja dann der zweite Schritt. Man muss es als Marke verkörpern. Ich gebe dir absolut recht, als Outdoor-Marke, als Patagonia ist das eventuell einfacher auch in der Kommunikation als bei anderen Produkten. Aber was muss dann eine Marke wirklich mitbringen, damit es die Leute überzeugt, auch die Produkte zu kaufen? Und da meine ich jetzt mehr als nur das Thema zu spielen, ja, wir sind nachhaltig.
Ja. Also man muss so ein bisschen Kommunikationshierarchie denken. Und ich muss jetzt nochmal sagen, deswegen ist das Wichtigste erstmal schon der Produktnutzen und das am Regal schon zu verstehen, okay, wenn jetzt eine der wichtigsten Nutzen ist, okay, ich will eine leckere Schokolade essen, dann ist eben Genuss, Geschmack extrem wichtig. Der Look der Marke muss ansprechen, um eben nicht nur die 20% zu überzeugen, die wirklich absolute Impact-Käufer sind und genau nach diesen Themen Bio, Vegan, Fair und so weiter suchen, sondern eben auch Leute, die sagen, ich stehe vorm Regal, ich habe Bock auf eine leckere Schokolade, was spricht mich eigentlich an? Das heißt, das Ganze...
Also nur zum Verständnis, die 20% sind quasi 20% des Marktes, sind sehr bewusst, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und würden vermutlich auch mal in Design-Geschmack oder so Abstriche machen, um eben das Thema zu fördern, aber das ist dann der kleine Anteil.
Genau,
eben
richtig. Also die hat man vielleicht eh schon oder die gucken eh genauer hin. Das sind die, die auch sagen, okay, ich treffe meine Konsumentscheidung auch wirklich komplett wertebasiert und bin auch relativ konsequent und bin auch gebildet in dem Bereich und aware, was überhaupt abgeht. Und das sind wichtige Kunden, aber es reicht nicht, um im Lebensmitteleinzelhandel und Drogerie und generell einfach wirklich langfristig zu bestehen, weil die Kundengruppe zu klein ist. Ja, 10-20%. Also es sind so die Lifestyle of Health and Sustainability Zielgruppe, die ist, wie gesagt, super wichtig, die sprechen wir auch an, aber man muss auch, und wir reden jetzt von den Rändern, ich rede jetzt nicht, dass wir werden nie die Mitte wirklich erstmal jetzt nicht erreichen als Startup, aber ich rede von den 30-40%, also die 10-20%, die dann danach kommen, die natürlich ein bisschen genauer hinschauen, auch ein bisschen weniger preissensibel sind. Also wir werden jetzt nicht den Eigenmarke Rewe, ja, Schokokäufer, morgen konvertieren zu einem Nukau-Käufer. Es sind schon Menschen, die ein gewisses Bewusstsein haben, entweder für die Umwelt oder für die Gesundheit, die Nukau kaufen. Genau, also von daher, das ist die Nummer eins. Tatsächlich ist auch die Nummer zwei auch so ein bisschen what's in it for me. Ne? Also es ist natürlich auch Thema Bio, vegan, hat zwar eine Nachhaltigkeitskomponente, ist für viele aber auch tatsächlich wichtig, einfach weil sie sich ein bisschen gesünder ernähren wollen. Und dann, wenn man dann über Nachhaltigkeit spricht, ich glaube, das darum war auch deine Frage ausgerichtet, dann muss es authentisch sein, also wirklich keine Floskeln und irgendwelche Hochglanzvideos, sondern wir zeigen Gesicht, ich stelle mich vor die Kamera, mein Team stellt sich vor die Kamera, wir sagen, hey, wir sind hier ein Team aus Leipzig, was bewegen will, wir sagen, was wir genau vorhaben, wie wir in Peru waren, wie wir Verpackungen in Baden-Württemberg entwickeln. Also das muss einfach echt sein und auch das darf auch nicht, muss auch nicht perfekt sein, sondern darf Fehler haben. Also die Authentizität ist super wichtig und dann natürlich Humor, Kreativität, also wie du dann diese Stories erzählst. Es ist einfach gesagt, da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter, dass du einen Ton triffst, der eben nicht belehrend ist, sondern der die Leute mitnimmt, der die vielleicht erstmal auch nur entertaint, ja, der sagt, ach, geile Aktion. Und dann, ach, geile Aktion. Und so habe ich über dieses Thema Nachhaltigkeit, Thema Verpackungen eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht, sodass man dann so ein bisschen einen bleibenden Eindruck hinterlässt und was dann dazu führt, dass du die Marke vielleicht beim nächsten Mal wiedererkennst oder wenn du sie schon mal probiert hast, dass du sagst, okay, die schmecken nicht nur geil, Haken dran, sondern die stehen auch für was, die sind wertegetrieben, die machen was, irgendwas zum Thema Nachhaltigkeit schon wieder vergessen, was, es ist so, es ist ja dann ehrlich, wenn man ehrlich ist, aber ja, cool, was die machen und dann kriegst du im Prinzip Loyalität und auch eine Wiederkaufsrate, die gesünder ist. Und dafür ist dieses Thema Nachhaltigkeit eben auch entscheidend. Es ist wahrscheinlich selten ein Erstkaufgrund, öfter aber ein Wiederkaufgrund.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und dieser Erstkaufgrund, das hast du ja auch gesagt, ist natürlich erstmal das Produkt an sich. Also es muss halt schmecken, weil sonst gerade für die breite Masse, was du auch gesagt hast, die ihr auch gezielt angehen wollt, muss natürlich das Produkt stimmen. Ansonsten kann es so nachhaltig sein, wie es will. Dann wird es schwierig, irgendwie in den Massenmarkt reinzukommen. Ich finde das Thema authentisch sein noch sehr spannend. Würdest du das sagen? Weil ich glaube, das ist natürlich auch so bei euch im Besonderen, aber für viele andere Brands, die nachhaltig sein wollen, so ein Streben danach, aber die Perfektion wird man ja selten erreichen. Das ist ja immer so, man macht das Maximum, aber kann nicht alles perfekt machen. Ist es dann der Kommunikation für dich auch wichtig, eventuell gezielt einmal so die eigenen, nicht Fehler, aber die eigenen Dinge, die man noch nicht komplett nachhaltig macht, einfach zu zeigen und sagen, hey, wir arbeiten daran? Und im Gegenzug zu sagen, wir wollen es vielleicht lieber verstecken und den Kunden nicht zeigen, dass wir auch noch nicht alles richtig machen.
Ja, nee, gehört auf jeden Fall dazu. Also wir sagen zum Beispiel, okay, wie viel Prozent unseres Kakaos sind Agroforst? Natürlich auch wie viel noch nicht. Ne? Wir sind jetzt irgendwie bei 70% aus Agroforstplantagen, also Mischwäldern statt Monokultur. Das heißt, wir sagen nicht, okay, wir haben jetzt das komplett geknackte System, sondern wir sind auf dem Weg. Ja, es ist wichtig. Auf jeden Fall, aber es ist natürlich nicht Schritt 1. Schritt 1, wenn du ein Startup bist, ist natürlich schon auch zu sagen, okay, was sind unsere Stärken und da auch bold zu sein. Ne? Also schon abgrenzen und sagen, hey, hier geben wir übrigens richtig Gas. Wir haben uns hier richtig Gedanken gemacht und da kommen wir jetzt zum schwierigen Teil. Hier gibt's auch ein Problem in der Branche. Ne? Also du musst ja auch teilweise erstmal Problembewusstsein schaffen in der Nachhaltigkeitskommunikation. Das ist das Frustrierendste überhaupt, weil du willst auf der einen Seite was, ne, willst positiv sein, ne, willst das Ganze mit Spaß und Kreativität rüberbringen. Aber wenn überhaupt kein Bewusstsein da ist, was überhaupt schief läuft, das ist gar nicht so einfach, ne? Also so Thema, zum Beispiel Agroforstwirtschaft, jetzt nochmal, oder auch Thema Papierverpackung, ist gar nicht so einfach zu kommunizieren, ohne erstmal auch den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, naja, und übrigens, also Kakao ist das zweit schlimmste Produkt, was die CO2-Bilanzen angeht, hinter Rindfleisch, aber vor allen anderen Lebensmitteln. Wir haben hier ein Thema, ja. Also Ghana und Elfenbeinküste steht übrigens kein Regenwald mehr wegen Kakao. Wenn du so anfängst, dann auch, jetzt hört doch auf mit der negativen Kommunikation. Wir wollen einfach nur meine Schokolade essen. So, und willkommen im Problem der Kommunikation, weil du musst natürlich, bevor du sagst, ne, das machen wir, musst es teilweise auch erstmal aufdecken. Aber die Challenge nehmen wir auch gerne an, das dann eben trotzdem mit einem positiven Ton zu machen und einfach, ich sag mal, optimistisch ranzugehen und zum Beispiel eher da die Vorteile von unseren Anbausystemen cool zu erklären, oder beim Papier eben direkt einfach so ein bisschen diese Abkürzung zu nehmen und sagen, hey, Papier ist einfach mega geil. Und dann denkt man sich im Nachhinein, ja, stimmt, ist eigentlich viel geiler als Plastik. Ja. Also das ist so ein bisschen die, habe ich jetzt auch keine Patentlösung, aber nur um es mal so ein bisschen in unseren Kopf schauen zu lassen. Es ist gar nicht so einfach, nur positiv und guten Mut und kreativ zu sein, wenn man in einer Branche ist, die erstmal sehr abgefuckt ist.
Absolut. Zu dem Papierthema, Papier ist geil, kommen wir später auch nochmal dazu. Da habt ihr natürlich ein paar ganz spannende Aktionen dazu gemacht. Ja. Aber dann sind wir auch sehr schnell bei dem Thema Zielgruppen. Wie geht man die unterschiedlichen Zielgruppen an? Was ja natürlich dann für euch ein Riesenunterschied ist. Sprecht man über die Menschen, die sehr nachhaltig und bewusst agieren oder eher die noch in dem Massenmarkt darin sind? Und das sind natürlich dann ganz andere Typen, ganz andere Bedürfnisse. Und das ist ja nicht anders, wenn man irgendwie explizit jetzt über Nachhaltigkeit dann spricht. Wie versteht ihr eure Zielgruppe und wie schafft ihr es dann gerade die Zielgruppe, die jetzt noch nicht der Hardcore Sustainability-User sind, diese zu erreichen und wirklich den Unterschied zu machen, dass diese dann auch bei euch den Kauf tätigen?
Ja, genau. Also wir denken in schon so ein bisschen im Funnel und auch in Channels. Man muss aber auch sagen, dass die Welt natürlich da für uns nicht ganz so einfach ist, weil es auch eine Budgetfrage ist. Ne? Also wenn wir jetzt einen, gerade im FMCG-Bereich...
Gerade für Startups ist das natürlich sehr relevant.
Genau, also du kannst als FMCG-Marke ab einer relevanten Größe kannst du natürlich schon sagen, okay, welches Markenimage baue ich jetzt auf durch dann wirklich, durch wahrscheinlich Out of Home, durch TV oder durch wirklich große Digitalkampagnen, Imagekampagnen, kannst du natürlich deutlich besser aussteuern, wie baust du deine Marke. Wenn du jetzt aber das komplette Mediabudget cuttest, dann bist du teilweise auch limitiert in dem Sinne, auf welchen Kanälen du was erzählst. Das heißt zum Beispiel Thema Geschmack und auch Thema Nachhaltigkeit erstmal so als einfach nur Statement, wir sind nachhaltig. Wenn ich das jetzt auf meinen own Kanälen poste, passiert einfach original nichts. Also ich kann jetzt sagen, wir haben eine geile Nussmus-Sorte rausgebracht, dann liken das halt unsere Fans, okay, und passiert nichts. Ich kann sagen, hier so, das ist Juan, das ist unser eine Bauer in Peru und das ist seine Geschichte, das ist seine Parzelle, wie er die nachhaltig bewirtschaftet, geil recherchiert. Es interessiert niemanden. Die Nachhaltigkeitsposts, aber auch die Produktposts, die wirklich mit Liebe gemacht sind, aber nicht polarisieren oder keine kreative Idee haben, ohne Budget sind sie quasi tot. Das heißt, wir müssen schon auch gucken, was müssen wir teilweise für Kommunikation auf den Kanälen machen, um überhaupt relevante Reichweiten zu generieren. Und das verzerrt vielleicht manchmal so ein bisschen die Logik, wen wir mit welcher, also welche Zielgruppe wir mit welcher Kommunikation ansprechen wollen. Aber zurück zu deiner Frage. Also wir haben im Prinzip für alle Menschen, die jetzt nicht komplett, wie gesagt, diese 20% sind, sondern die halt auch diese 60% in der Mitte, die sagen, ja, ich will mich schon nachhaltiger ernähren und ein bisschen hingucken, was ich eigentlich esse, aber ab und zu ist es halt auch mal die Milka auf der Couch und ich bin da jetzt nicht so streng und das sind ja die meisten und das ist ja vollkommen okay. Und wie gesagt, die müssen wir eigentlich über Geschmack und Spaß abholen, weil wenn wir jetzt dort anfangen mit, hier ist eine Doku über den Kakaoanbau in Südamerika, interessiert sie halt nicht. Ja, es ist einfach zu weit weg. Deswegen haben wir da eigentlich so, ja, drei Channels. Das eine ist Trial, also wirklich sehr viel on the ground. Auch euer Event zum Beispiel zählt ja dazu. Also man muss das Produkt einfach in die Münder der Menschen kriegen. Ja, das heißt Events, Messen, Supermarktverkostungen. Wir bauen jetzt ein ganzes Field-Marketing-Team nächstes Jahr auf. Beziehungsweise dieses Jahr. Das ging schon wieder so schnell. Und und mit Brand Ambassador in allen Städten, wo wir uns auch bald suchen und Verstärkung brauchen, weil wir diese Marke wirklich erlebbar machen wollen. Und das ist dann das Beste, was du eigentlich machen kannst, auch das teuerste pro Kontaktpunkt, aber bei einer Schokomark eben sehr wichtig. Du bist irgendwo, kriegst so eine Crunchy Strawberry oder eine Schokotafel in die Hand. Die Person sagt dir noch ein paar Worte dazu. Du probierst es und gibt's übrigens auch bei DM oder online. Und dann hast du einen teuren, aber sehr guten Kontakt. Und dann hast du wahrscheinlich nicht über Nachhaltigkeit gesprochen oder zumindest vielleicht im Nebensatz so, wir wollen einen Unterschied machen in der Welt und das ist aber die geilste Schokolade. Aber es ist sehr produktlastig. Das Gleiche im Supermarkt, Displays, am Regal bewerben, auch teilweise Aktionen machen, um einfach, dass die Leute zum Probieren kommen. Ja? Also das ist alles sehr produktfokussiert. Und dann machen wir noch Influencer-Marketing eher im Mikro-Mini-Bereich. Auch da Türsprache. Und da geht es meistens, boah, habt ihr schon probiert? Mega geil. Ja, also das sind so die produktfokussierten Channels, die eben wirklich auf Schoko-Fans gehen. Und dann alles, was eher Richtung nachhaltig geht, ist dann eher Awareness und das ist dann bei uns PR und Social Media. Und das unterstützt eben das Ganze und ist auch die einzige Message, weil sie eben polarisiert, die dann auch wirklich organische Reichweite generiert, ohne großes Media-Budget. Ja. Und klar, da ist dann die Frage, holt das nur die Ökos ab? Oder dadurch, dass es eben teilweise große Reichweiten generiert und wir auch Narrative wählen, die vielleicht ein bisschen zugänglicher sind, holt das auch ein bisschen den Mainstream ein bisschen mehr ab, weil sie einfach sagen, weil sie davon einfach von uns hören, einfach nur Markenreichweite. Oder sagen, ach, guck mal hier, witzige Idee, wie sie das Thema aufbereitet haben. Und dann hilft es im Prinzip im Top-Funnel, uns bekannter zu machen. Und die Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, sind dann dafür da, im klassischen Funnel gedacht, jetzt Consideration und dann Conversion eigentlich letztendlich auch zuzugreifen. Genau.
Ja, da sind wir ja auch wieder, was du ganz am Anfang gesagt hast, man muss trotzdem das Produkt erstmal in den Mittelpunkt bringen. Also ich kann da aus Erfahrung sprechen, wer eure Produkte noch nicht getestet hat, sollte es mal machen, weil es sind verdammt gut. Und was da ja auch mit einhergeht bei euch, ist, dass ihr im Design der Marke und auch der Produkte nicht diesen klischeehaften, klassischen Öko-Look, nenne ich es jetzt mal, gewählt habt, sondern wirklich so ein bisschen bold, modern, farbenfroh rangeht, um da einfach auch so ein bisschen ein anderes Setting mit reinzubringen. Wie habt ihr das umgesetzt? Ist das so im Endeffekt der klare, die Zielsetzung, wir wollen halt Nachhaltigkeit mitnehmen, aber das Ganze auch in cool, in sexy machen und nicht diesen klassischen Weg zu fahren?
Ja, also das war Teil des Relaunches 2022. Wir sahen also 5-6 Jahre auch ganz anders aus. Da waren wir funktionaler. Wir hatten aber auch Blätter auf der Verpackung und einen Baum und so weiter und waren einfach ein bisschen mehr in der Nische. Und wir waren dann eben auch im Punkt, dass wir im Biohandel super erfolgreich waren, in der Drogerie okay, im Lebensmitteleinzelhandel Rewe, Edeka gar nicht, weil es einfach genau das passiert ist. Das ist dann im Prinzip nicht die richtige Kommunikation für diese Zielgruppe, die interessiert ist, aber eben nicht super involviert beim Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben dann ganz bewusst eine Marke gebaut, die potenziell in 10 Jahren die neue erfolgreichste deutsche Schokomarke sein kann, ja, vom Look her. Ich habe mir das auch damals angeschaut. Wir haben, als wir überlegt haben zu rebranden, habe ich mir unser Packaging angeschaut. Das war ein cleanerer Look mit einem Plus für so ein bisschen medizinisch Mehrwert, sehr funktional. Und dann habe ich mir die Verpackung angeschaut und so ein bisschen reverse-engineert und gefragt, okay, wenn ich jetzt in 10 Jahren es eine Marke gibt, die wirklich ernsthaft Milka angreift oder Rittersport oder wie auch immer, sieht die so aus?
Habt ihr das, nur als kleine Zwischenfrage, habt ihr das komplett selbst gemacht oder habt ihr euch bei dem sehr wichtigen Thema auch externe Hilfe mit reingeholt?
Da haben wir uns dann Hilfe reingeholt, aber die Entscheidung erstmal zu sagen, also das Briefing war halt, ihr könnt komplett auf dem weißen Blatt Papier anfangen und wir hätten ja auch sagen können, und es gab auch viele Stimmen, die es auch gesagt haben, auch in unserem Board und so, ja, macht doch eine inkrementelle Veränderung. Ne? Aber dann war es so, nee, wir müssen jetzt einmal komplett umschwenken und wollen für richtig geile, spaßige, cremige Schokolade stehen und haben dann im Prinzip gesagt, okay, das wird eine Bildsprache, wo der Spaß, der Genuss im Vordergrund steht, was natürlich auch potenzielles, ikonisches, cooles Branding sein kann. und die Nachhaltigkeit spielt halt die zweite Geige quasi. Und dann haben wir Grün weggelassen aus der gesamten Farbpalette. Wir haben im Prinzip uns vollkommen, genau wie man bei dem Produkt auf Geschmack optimiert, haben wir im Prinzip auch beim Packaging auf Geschmack und Spaß optimiert. Und gesagt, die Nachhaltigkeit, die atmen wir eh. Die kommt durch unsere Kampagnen, die kommt durch unsere Kommunikation, durch das, was wir machen. Ja, wenn wir jetzt auf Papier umstellen, dann natürlich reden wir darüber. Das passiert automatisch. Aber es muss nicht direkt Teil der CI sein, sondern die konzentriert sich jetzt erstmal aufs Produkt und das ist Schokolade. Und das haben wir halt sehr, ich würde sagen, sehr konsequent umgesetzt.
Und hat gut funktioniert für euch?
Ja, also das Fazit kann ich wahrscheinlich final, weiß ich nicht, also muss noch ein paar Jahre ins Land gehen, wenn wir wirklich sagen, okay, definitiv war das alles, hat alles richtig gemacht. Also wir haben natürlich auch noch ein paar, oder wir drehen immer noch Schleifen im Packaging-Design. Aber wo wir jetzt stehen, würde ich sagen, kann man schon sagen, dass das der richtige Move war. Wir sind jetzt die erfolgreichste Schokomarke im deutschen Drogeriehandel schon. Da ist natürlich das Schokoladensegment kleiner, aber trotzdem die Nummer eins hinter den Eigenmarken zu sein, finde ich schon ziemlich cool. Und das zeigt, glaube ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben mit Rewe eine eigene Schokolade rausgebracht, also quasi eine Tafel mit den höchsten Nachhaltigkeitsstandards, weil sie eben auch sagen, hey, wir brauchen eine junge, coole Marke, die Bio ist. Habt ihr Bock, das mit uns zu machen? Gibt's sonst nicht. Biomarken sind alle irgendwie oldschool, sehen eben auch so richtig bio aus und sprechen dementsprechend eher 50, 60 plus an. Wir brauchen eine frische, junge Biomarke. Und die anderen jungen, frischen Marken sind halt Fair Trade. Also gibt ja ein paar aus Holland oder von TV-Stars, ja. Die sind natürlich auch cool und lecker, sind Fair Trade, aber da ist das Thema ökologische Nachhaltigkeit nicht so groß geschrieben wie bei uns. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, die neue Marke Nukau gewinnt an Fahrt und Relevanz. Aber ich muss auch sagen, final kann ich es dir, glaube ich, in 2-3 Jahren beantworten, weil dann wollen wir wirklich die Nummer 1 Challenger-Brand sein.
Da sprechen wir dann nochmal. Aber genau der Punkt, den du jetzt angesprochen hast, dieses junge, frische Marke, ist ja dann auch das, was ihr marketingseitig in euren Strategien mitmachen müsst. Wir haben jetzt schon länger darüber gesprochen, über die Personen, die diese, ich nenne es jetzt mal, Attitude-Behavior-Gap wirklich verkörpern. Das heißt, sie denken nachhaltig, aber es kann dann doch sein, der Kauf am Ende ist dann vielleicht doch nicht nachhaltig, sondern zu den Basic-Produkten, die man kennt. Welche Strategien verfolgt ihr noch, um wirklich diese Menschen erreichen zu können, dass diese bei Nukau einkaufen? Ich meine, Produkt hast du schon angesprochen, du hast jetzt gerade junge, frische Marke angesprochen, aber ihr macht ja auch viel, was das Thema Brand Ambassador angeht und dann wirklich über eure Kampagnen, um hier noch gezielter an die Leute heranzukommen.
Genau, also da ist es im Prinzip das Gesamtpaket. Wie kriegst du die Leute, das ist eine gute Frage natürlich, die Attitude Behavior Gap, wie kriegst du den geschlossen? Und den kriegst du ja im Prinzip dadurch geschlossen, dass du Menschen, die grundsätzlich eine Awareness haben, dass sie auch im impulsiven Moment im Supermarkt trotzdem zu dir greifen. Was ist der impulsive Moment? Naja, der ist eben sehr in unserer Kategorie dann sehr entweder genussgetrieben oder auch einfach sehr markengetrieben.
Und vermutlich auch preislastig. Das ist bestimmt auch noch ein Thema.
Preis, ja, auf jeden Fall. Ja, guter Punkt. Preisgetrieben. Und da muss man sagen, beim Preis da können wir keine Kompromisse machen. Ne? Also klar, wir können natürlich, das machen wir schon, auch mit Aktionen. Das ist ein typischer Mechanismus im Handel, mit Aktionen zu arbeiten. Also einfach ein Handzettel, also Rabatte oder über die DM-App mal einen Push zu geben, was ich vorhin auch meinte, so dieses Handelsmarketing. Da kann man den mal schließen, wenn man sagt, ich habe jetzt eigentlich gerade kein tolles Gehalt. Ach, guck mal einer an, du kaufst im Angebot. Na gut, wollte ich eh schon immer mal probieren. Okay, aber letztendlich Preis, das ist auch immer, wo ich sage, nee, das ist leider für uns ein Hindernis und auch schwierig zu überwinden. Und auch wenn Marketingprofessoren sagen, nachhaltige Marken müssen einfach auch beim Preis kompetitiv sein, da kriege ich schon mal ein bisschen Puls, weil also irgendjemand zahlt den Preis. Wenn es der Konsument nicht zahlt, dann zahlt es der Kakaobauer oder die Umwelt. Punkt. Es ist die Frage, wo hinten die Kosten dann letztendlich externalisiert werden und das ist eine unbequeme Wahrheit, aber sie gehört für mich dazu. zum gewissen Grad zumindest. Natürlich müssen wir auch skalieren und das tun wir auch schon seit Jahren. Und wir produzieren bei den größten Schokoherstellern Europas. Also das ist jetzt nicht mehr, dass wir irgendwie in der Garage produzieren und deswegen teuer sind. Ich glaube, die Aufgabe ist da schon, das Grundniveau gesetzlich zu heben, ja, also durch Entwaldungsgesetz und was es auch immer gibt. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen abweiche. Komm gleich wieder zurück. Und natürlich durch einfach Education beim Konsumenten, dass halt ein 10er-Pack Schokolade für 2 Euro halt, das geht halt nicht, ohne dass dafür irgendwo anders der Preis gezahlt wird. So, das meine ich übrigens mit die Mission, die, wie du merkst, sprudelt eh automatisch immer raus bei uns, weil das ist einfach die DNA. Aber ja, also Preis schwierig. Wir sind hochpreisig. Nicht Luxus, aber halt einfach Premium und sagen, hey, ist halt lieber eine Schokolade, ist ein Luxusprodukt, ist eine Frucht, die kommt aus Regenwaldgebieten. Vielleicht ist sie nicht dafür gemacht, die sich jeden Abend ohne Gedanken einfach reinzuschieben, sondern es ist halt ein, das kann man halt auch einmal die Woche mit Genuss machen und dann musst du auch nicht so viel davon kaufen. Ja. Also das ist so ein bisschen unser Ansatz. Ansonsten probieren wir jetzt andere Bereich popkulturell quasi eine coole, angesagte, trendy Marke zu sein. Weil was ist das die typische Aufgabe vom Branding ist eigentlich, dass du es, gibt ja auch gerade da nochmal viel Literatur zu, dass du es passt mit etwas, was die Leute irgendwie aspirativ finden. Ja, also dass du es passt mit zum Beispiel Menschen, die für etwas stehen. Ja, wenn die Nukau konsumieren, also zum Beispiel, wir haben jetzt mit Nina Chuba letztes Jahr zusammengearbeitet, wir planen nächstes Jahr, dieses Jahr eine große Collab auch mit einer anderen Marke, darf ich jetzt noch nicht verraten, aber kommt im Frühling, wo du sagst, okay, die Person, die ist bewusst unterwegs, die ist vielleicht auch, jetzt zum Beispiel Nina Chuba schon, seit sie ein Teenage-Girl ist quasi, ist sie vegan unterwegs, gleichzeitig ist sie irgendwie sehr aktiv und trendbewusst, okay, die ist Nukau. Ich will sein wie Nina Chuba, also esse ich auch Nukau. Also das ist jetzt die ganz normale Brand Ambassador-Logik, warum Nike Michael Jordan gesigned hat, so nach dem Motto. Aber immer noch super relevant. Natürlich probieren wir Brand Ambassador zu finden, die auf der einen Seite einfach eine Coolness verkörpern, aber auch ein gewisses Bewusstsein gegenüber dem eigenen Körper und oder der Umwelt. Ja, das ist jetzt je nach Bubble, aber ein ganz wichtiges Tool. Und natürlich wollen wir die Marke sein, die, wenn du zu einer Dinnerparty eingeladen bist, welches Gefühl hast du, wenn du eine Nukautafel auf den Tisch legst versus eine Milka? Also ich weiß, das kennt man, glaube ich, dieses Gefühl. Ne? Gerade wenn du es Leuten schenkst oder wenn du es Leuten mitbringst, ja. Naja, du nimmst ja schon lieber was von der angesagten coolen Brand. Und so kann man, glaube ich, diesen Attitude-Behavior-Gap eben auch schließen. Neben nicht nur durch Geschmack, nicht nur durch Preis, sondern auch durch vielleicht am wenigsten Greifbares, aber durch dieses, okay, das ist eine zeitgemäße, angesagte, coole Brand, die eben auch popkulturell relevante Leute feiern. Das ist sicherlich auch ein Faktor, der super wichtig ist.
Was ihr auch sehr erfolgreich schon gemacht habt, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema Papier ist cool, was du am Anfang angesprochen hast, war, dass ihr sehr stark in Cross-Channel-Kampagnen reingegangen seid. Kannst du gleich was zu erzählen, wahrscheinlich auch aus Budgetgründen. Um ein Beispiel zu nennen, ihr habt unter anderem die Bremer Stadtmusikanten einmal komplett in Papier eingewickelt und das Thema dann aber auch in die Online, in die Socials mit reingenommen und da eben dann für Viralität gesorgt. Ist das etwas, was ihr eben klar gesehen habt, wir können uns nochmal abheben, es ist was Neues, es ist was Junges und ihr könnt tendenziell mit kleinerem Budget viel erreichen und ist das was, was ihr auch weiterhin als Fokus für jetzt das Jahr 2025 seht?
Ja, absolut. Also Stichwort Guerilla-Marketing ist für uns extrem wichtig und wir haben es letztes Jahr eigentlich nochmal krasser für uns entdeckt, aus einer Not heraus. Also ne, Guerilla-Marketing ist nun mal geringe Mittel und maximaler Output. Und ich habe es ja auch in eurem Vortrag gesagt, geringe Mittel hatten wir. Von daher haben wir dann überlegt, okay, den Rest kriegen wir auch noch hin. Und es ist tatsächlich ein super gutes Tool, aber ist auch total einfach gesagt. Wollen natürlich alle. Jeder will maximale quasi Budgeteffizienz haben. Und das bedeutet einfach, die Idee muss die Reichweite bringen. und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, Ideen bringen im Schnitt bei erfolgreichen Kampagnen 10-mal mehr Reichweite als Budget. Natürlich brauchst du, wenn du das dann skalierst, wenn du auf eine geile Idee 10 Millionen setzt, dann geht's halt richtig ab. Und es ist auch ein bisschen eine andere Mechanik, ob du ein Anschubbudget hast oder ob du wirklich eigentlich einen Stunt machst, der rein durch PR und Sharing auf Social Media funktionieren muss. Da waren wir jetzt eher. Also wir hatten quasi wirklich fast gar kein Anschubbudget. Und dann haben wir mit Scholz & Friends zusammen, also die Agentur, uns die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, okay, Papier ist eigentlich so ein perfektes Thema, weil wir sind Pionier, also wir haben wirklich auch was vorzuweisen. Wir sind die erste Schokomarke, die von Plastik komplett auf Papier umgeschwenkt ist. Die Großen testen das wie verrückt. Es gab schon jetzt gerade, ja, Rittersport, Milka, Lind, die testen alle, aber sind eben noch nicht am Umstellen, weil sie halt große Tanker sind. Es ist nicht so einfach, so globale Produktionen umzustellen. Das heißt, wir haben so ein bisschen diese David gegen Goliath-Mechanik. Wir sind Pionier, ja, und es ist ein einfach zu verstehendes Thema. Und dann haben wir gesagt, okay, darauf denken wir jetzt mal wirklich richtig rum und haben dann diese Mechanik für uns entdeckt, die wir dann auch noch oft repliziert haben, dass wir eben, wie du sagst, Multichannel, dass wir offline quasi einen Stunt machen, in dem Fall auch mit einem bisschen einem illegalen Twist, ne? Also es war nicht legal, dass wir da die Stadtmusikanten Bulle und Bär in Frankfurt vor der Börse, den Berliner Bär, in Erfurt die Elefant und Maus, ja, die haben wir quasi in einem Roadtrip alle in Papier eingepackt. Wir hatten mehrere Begegnungen mit Polizei, Ordnungsamt und auch Securities vor der Börse. Das hat dem Ganzen natürlich einen Reiz gegeben. Wir haben es nichts langfristig beschädigt, deswegen mussten wir es einfach wieder auspacken. Und das Coole ist, dass wir in der digitalen Welt doch merken, die Leute haben Interesse, wenn was in der echten Welt passiert. Also wenn du echte Reaktionen hast, wenn du was Analoges machst, das ist fürs Teilen dann letztendlich der Inhalte und auch für die als Thumbstopper wirklich, haben wir gemerkt, sehr, sehr gut. Und dann eben auch die Tonalität, also da war wirklich Humor dabei, also der ganze Claim der Kampagne war dann bescheuert bei Stadtmusikanten oder bescheuert bei Bulle und Bär, aber genial bei Schokolade, die einzige in 100% Papier. Und so hast du halt einen Einfallswinkel, das ist dann die Magie der Kreativität, ne? Also du kriegst das Thema und denkst dir, was machen die da? Sind die Stadtmusikanten oder was soll das? Bist hooked, hast einen lustigen Spruch. Ah, okay, Nukau Papier. Ah, genial bei Schokolade. Okay, und dann irgendwann kommst du zu dem Thema Nachhaltigkeit. Aber das ist halt ein super Beispiel für den Einfallswinkel, wie man über Nachhaltigkeit eben auch sprechen kann. Das Ganze auf TikTok dann dokumentiert. Also wir haben wirklich auf allen Channels das Thema nochmal anders gespielt. Auf TikTok haben wir das wirklich den Roadtrip behind the scenes mitgenommen, jegliche Begegnungen mit Polizei und Co. gezeigt. Und haben dann ein Abschlussvideo gemacht, wo ich in Reimform quasi sage, so, liebe Großkonzerne, ihr verpackt euch quasi immer noch in Plastik und ja, das finden wir ziemlich schade und haben dann quasi alles sehr lustig dargestellt. Und siehe da, ich glaube 350.000 Reach, aber auch wirklich 8% Engagement, also jetzt nicht irgendwie toter Reach, 20.000 Likes, ganz, ganz viele Kommentare, auch hey Lind, hey Rittersport, mach das doch auch mal so, also da ist wirklich was passiert. So geht Werbung, das macht Spaß. Das hätten wir mit einer, hey Leute, ihr wisst doch, Plastik verschmutzt die Meere, bis 2050 ist mehr Plastik als Fische im Meer, deswegen Nukau jetzt für Papier, nobody would give a shit. Ja, es ist einfach so. Und ja, deswegen probieren wir diesen Ansatz jetzt zu replizieren, haben das auch letztes Jahr noch 3-4 Mal gemacht und haben so ein bisschen so ein Playbook für uns, für Guerilla-Marketing, was eben im Prinzip heißt, eine kreative Idee, ja, da brauchst du 10 Ideen, würde ich sagen, für eine gute. Also es ist nicht einfach und wir beißen uns auch die Zähne aus oft. Für ein einfach verständliches, monothematisches Thema, auch nochmal wichtig. Haben jetzt auch das Learning gemacht. Wenn du über Nachhaltigkeit als Ganzes reden willst, wird schon wieder schwierig. Also
darf ein nicht Thema, zu kompliziert sein.
Genau. Single-minded, ganz klar. Dann öffentlich draußen, ob es jetzt lustige Interviews sind mit Menschen auf der Straße, bisschen ungehorsam, ja, irgendwelche Stunts. Irgendeine versteckte Kamera, coole Plakate, ne, Street-Plakatierung, auch immer gut, weil es einfach draußen passiert. Also irgendein analoges Element und dann das Ganze auf, in unserem Fall TikTok, LinkedIn, Instagram, verschieden aufbereiten für die jeweilige Zielgruppe. Am besten gibt es noch eine Hook oder einen CTA zum Teilen oder warum man kommentieren oder teilen sollte. In dem Fall, welche Konzerne, welche Schokomarken findet ihr, sollten das auch machen, ja. So, und das sind so die Rezepte. Und dann boosten wir sehr gezielt. Also wir boosten schon mit Budget, aber eben nur bei Posts, die schon gesundes Engagement haben. Wir unterstützen dann schon. Genau, und am Ende des Tages gute PR-Arbeit, also wirklich lang vorher den Redaktionen Bescheid sagen, gute Pressemitteilungen, dran sein. Ja, also PR-Arbeit ist dann auch nochmal wichtig. Das machen wir in-house und mit Agentur. Und das ist jetzt so ein bisschen unser Prozess für quasi grünes Guerilla-Marketing, den wir jetzt auch dieses Jahr wieder probieren werden, noch ein paar Mal auszuspielen.
Sehr, ich meine, es hat ja wirklich sehr gut bei euch funktioniert. Du hast es gerade schon gesagt, auch für dieses Jahr ist das bei euch im Fokus. Wenn wir dann jetzt auf 2025 schauen, siehst du in dem Thema Nachhaltigkeitsmarketing jetzt auch speziell, siehst du Entwicklungen, die dieses Jahr aufkommen könnten, wo eventuell ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt wird? Und was wären für dich so ein paar Tipps für Companies, für Brands, die das jetzt mehr auch wirklich selbst ausspielen wollten, wie sie das Thema konkret dieses Jahr angehen können?
Ja, vielleicht wiederhole ich mich jetzt so ein bisschen bei den Tipps, weil wir es natürlich so machen, also wie wir es jetzt für richtig halten gerade. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt ein Jahr erleben, wo auf einmal die Imagefilme zum Thema Nachhaltigkeit nochmal hochkommen. Sprich, es bleibt wahrscheinlich ein Thema, was nur durch Kreativität gewinnt und vielleicht durch Partnerschaften, die wirklich Sinn ergeben. Ne? Also was, glaube ich, nicht mehr funktioniert, ist, wir verkaufen Staubsauger und pflanzen Bäume. Ja, also das ist einfach, das haben die Leute auch mittlerweile gecheckt, dass das nicht reicht. Ne? Und wenn, dann musst du wirklich sagen, na, wir verkaufen Staubsauger und der Aufsatz hier, oder wir verbrauchen so viel weniger Strom und der Aufsatz hier ist aus innovativen Materialien. So. Das heißt, wenn du über Nachhaltigkeit redest, random Beispiel, dann muss es wirklich einfach Sinn ergeben und einen Link zum Produkt haben. Ich glaube, das ist unerlässlich. Ja. Von daher Fokus auf den Kernnutzen des Produkts. Ich glaube, das ist jetzt auch schon so der erste Tipp, den ich haben würde. Und Nachhaltigkeit als Awareness PR Social Tool mitschwingen lassen, durchscheinen lassen, aber eben nicht auf die Eins nehmen, sondern Produkt first. Ist einfach ziemlich klar. Dann, wenn man darüber redet, das heißt, ich finde auch, man darf drüber reden, sollte drüber reden. Wie gesagt, man muss nur ein bisschen die Hierarchie im Auge behalten. Humor, ja, eine gewisse popkulturelle Relevanz, ne, einfach den richtigen Ton treffen, das ist halt auch nicht immer einfach. Also da wird es bei uns auch dann manchmal doch wieder zu streng oder zu cringe oder was auch immer. Da muss man sich so ein bisschen finden. Und letztendlich braucht man, es ist auch einfacher gesagt als getan, aber Einprägsamkeit. Also Einprägsamkeit ist oft nochmal wichtiger als einfach nur aus Prinzip irgendwie anders sein, sondern man muss gucken, okay, wie kriegt man so die Kernemotionen, ob es jetzt durch Humor ist, durch ein bisschen Shocking-Content, wie kriegt man die Leute gecatcht, ja? Und das geht halt vor allem durch auch Investment, jetzt aus Marketing-Sicht Investment in kreative Köpfe. Ob es jetzt eine Agentur ist, Freelancer oder eine eigene Hire, das kommt nicht durch eine zweistündige Brainstorming-Session am Freitagnachmittag. Leider. Auch bei mir nicht und bei uns.
Schön wär's, ja.
Sondern das ist schon, ja, leider mehr Arbeit und man muss auch damit klarkommen, dass nicht jede Idee einfach gut ist. Von daher, das sind so, also nochmal so Fokus aufs Produkt, Humor und Authentizität und Investment in Kreativität sind, glaube ich, so die drei Sachen, die ich mitgeben würde. Und deswegen sehe ich im nächsten Jahr, gerade jetzt Thema Wahlen, Thema Trump, Thema alle Krisen, die wir auf der Welt so haben, leider nicht, dass Nachhaltigkeit als primäres Thema hochkommt, sondern eher, dass es Marken smart integrieren und diese Marken werden auch gewinnen. Also ich bin auch zuversichtlich. Sie werden gewinnen, weil die Menschen schon genauer hinschauen, aber eben eher auf einer tieferen Ebene, eher dann im zweiten Schritt. Aber ich glaube, wir brauchen einfach nach wie vor gute Produktkampagnen, geile, leckere Produkte und die werden auch gewinnen.
Ja, das sind ja schon sehr gute Tipps und ich hoffe, wie du gesagt hast, trotz vieler Challenges, dass auch einige sich dadurch inspirieren lassen, den Fokus dann nochmal mitzunehmen und das Thema wirklich, das Thema Sustainability auch dieses Jahr komplett mit einzubauen. Damit sind wir auch schon am Ende inhaltlich von der Folge angekommen. Ich würde gerne jetzt mit dir, wie mit allen anderen Gästen, unser kleines Newcom-Format noch durchspielen, um dich auch nochmal so ein bisschen besser kennenzulernen. Du bist der Erste jetzt in 2025, dem ich einmal die Fragen stelle. Von daher lass uns da gerne einmal zum Abschluss noch durchgehen. Und wir fangen an mit der ersten Frage. Was war dein BeReal-Moment in deiner Karriere?
Der Moment, wo ich mich mal richtig gerade machen musste oder mal in den Spiegel schauen musste. Ziemlich klar, es war die Realisierung. Ich weiß es auch noch relativ genau. Wir saßen in einem Meetingraum, wir drei Gründer, und es war die Realisierung, dass wir uns verfahren haben als Firma, dass wir eigentlich zwei große Fehler gemacht haben. Einmal, dass wir den Product-Market-Fit in einer kleinen Zielgruppe hatten, dann skalieren wollten. Das war, als wir, unser erstes Produkt war sehr noch deutlich gesünder und hat auch deutlich schlechter geschmeckt quasi als jetzt. Hat einer engen Zielgruppe sehr gut geschmeckt. Dann haben wir skaliert über DM, über Rossmann, über online. Und dann auf einmal zu viele Menschen einmal überzeugt, die dann aber enttäuscht waren. Ja. Und das nicht gesehen zu haben, plus den Fokus komplett verloren zu haben. Also wir haben wir sind in fünf verschiedene Märkte. Wir hatten noch zwei andere Submarken aufgebaut. Wir waren viele Leute. Wir haben einfach auch durch Venture Capital da Oberwasser bekommen als unerfahrene Gründer und haben einfach Fehler gemacht. Und wir haben die dann realisiert. Und ich glaube, das war der Moment, wo wir gesagt haben, okay, entweder wir drehen jetzt krass um, also erstmal Vollbremsung und neu aufbauen, oder das wird keine Zukunft haben. Und ich glaube, das war so der Moment, auch dann vor das Team zu gehen, mehrmals, es war jetzt auch nicht, dass wir es einmal dann gecheckt haben, sondern mehrmals vor das Team zu gehen und zu sagen, hey, das ist nicht perfekt gelaufen, wir haben Fehler gemacht, das waren schon, die BeReal-Momente.
Das ist bestimmt ein sehr komplexer Prozess, das dann eben auch zu erkennen, aber ein guter Punkt. Dann lass uns einmal umdrehen und zu einem anderen Thema kommen. Was war dein Be-Bold-Moment?
Da wir so eine Challenger-Brand sind, probieren wir das natürlich immer wieder zu machen. Mein persönlicher Be-Bold-Moment, hängt alles ein bisschen zusammen, muss ich zugeben, weil das so prägend war für uns, also diese Firma neu aufgestellt zu haben, aber es war schon dieses radikale Rebranding und auch Gegenstimmen zu sagen, so, ihr verliert eure Markenbekanntheit zum Teil, euch werden Leute nicht wiedererkennen, man kann das neue Logo überhaupt nicht lesen, was soll das, wo ist das Grün, und da zu sagen, nee, fuck it, sorry, ich glaube daran und wir müssen jetzt uns nochmal komplett neu aufstellen und es wird langfristig richtig sein und vielleicht müssen wir dafür 2 Jahre bluten, so, und das durchgezogen zu haben, ich würde sagen, das war bold. Und können wir auch stolz drauf sein als Nukau-Team.
Absolut. Und da bei euch mache ich mir keine Sorgen, dass da noch einige sehr bolde Momente in der nächsten Zukunft noch dazukommen. Und dann kommen wir zum Abschluss. Einmal sehr groß gedacht, was war dein Be-Visionary-Moment?
Der zieht sich so ein bisschen durch, weil wir probieren natürlich immer noch groß zu denken, aber ich meine, du fragst mich jetzt so allgemein, ist vielleicht ein bisschen boring, aber es war der Moment, wo ich mich entschieden habe, meinen Master, den ich schon hatte, also jetzt ein bisschen länger her, vor 8 Jahren, ich hatte meinen Masterplatz schon im schönen Portugal, ja, wollte mich da schön nochmal 3 Jahre an den Strand begeben und ein bisschen Entrepreneurship studieren und dann zu sagen, nee, ich glaube meinen zwei verrückten Mitgründern, die jetzt irgendwie Schokoriegel neu erfinden wollen mit mir, und wir gründen ein Schokoladen-Startup ohne irgendeine Ahnung von Schokolade oder Food oder auch nicht Startup, ehrlich gesagt. Wir sind jetzt nicht irgendwie von der Business-Uni gekommen, sondern waren 3 Wirtschaftsingenieure. Aber da halt zu sagen, nee, wir bauen jetzt hier wirklich die geilste Schoko-Brand die diese Welt je gesehen hat. Und eben mit diesem Wertefundament so, hey, guck mal, wir sehen hier einfach, da läuft so viel schief und wir können da, glaube ich, wirklich was bewegen als kleines Startup. Und da eben nicht zu sagen, nee, ich gehe jetzt erstmal den normalen Weg des Masters und so. Für mich war das damals so ein bisschen selbstverständlich oder so, ja, so läuft das Leben halt. Aber ich glaube schon, dass sich an solchen Abzweigungen man sich dann schon eben entscheiden kann, fordere ich das Glück so ein bisschen heraus, ne? Vielleicht also als Inspiration für alle Hörer, so man, im Nachhinein ist immer viel, kann man die Dots connecten und so weiter, aber ich finde, man muss auch Raum schaffen, um dann, oder war das jetzt Glück, dass ihr mit der Idee jetzt, ne, irgendwie jetzt immer noch 8 Jahre später zumindest immer noch am Leben seid, ja? Vielleicht war auf jeden Fall viel Glück dabei, aber man muss eben auch manchmal diese Fenster schaffen und so Serendipity, also irgendwie Glück zulassen oder die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass sowas passiert. Und das schafft man, glaube ich, eher, wenn man in solchen Momenten dann eben auch sagt, nee, komm, ich probiere jetzt mal den weniger gewählten Weg. Und ja, ich glaube, das war zum Glück, weil bin ich froh, dass ich da ein bisschen Visionary war in dem Moment.
Und viele Jahre später lebt die Vision und ihr macht weiter. Von daher alles richtig gemacht, würde ich sagen. Chris, vielen Dank. Damit sind wir auch am Ende für heute. Super spannende Insights. Da kann man definitiv einiges mitnehmen. Und natürlich auch ein sehr relevantes Thema, gerade zum Start jetzt in neues Jahr. Von daher danke, dass du da warst.
Danke dir, Michi. Mach's gut. Ciao.
Und an alle ZuhörerInnen natürlich, wenn ihr noch mehr über die Zukunft des Marketings erfahren wollt, schaut in unser E-Book, ist in den Shownotes verlinkt und dann natürlich nächste Woche wieder einschalten zu einer neuen Folge im Newcom Podcast. Ciao.
Der Newcom Podcast. Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.